Heute machen wir einen kleinen Reality-Check zusammen. Und zwar stellen wir uns die große Frage: Kaufst du die richtigen Kunden ein? Wie in jedem gesunden Business ist es kriegsentscheidend, die richtigen Kunden zu gewinnen, denn es gibt Menschen, die kommen mit Problemen zu dir, die sind einmalig gelöst und danach verlassen sie dich. Es gibt Menschen, die kommen zu dir, die haben Probleme, da brauchen sie kontinuierliche Begleitung und kontinuierlich immer mal wieder neue Produkte. Wenn du dich mal selbst fragst in deinem Produktportfolio, was sind die Produkte, die man eventuell etwas öfter braucht oder wo öfter eingekauft wird, versus was sind die Produkte, die kauft man nur einmal und dann nicht wieder, fallen dir sicherlich ein paar ein. Es gibt auch noch ein paar andere Business Models, wo wir tatsächlich nur einmal große High AOV, also hochpreisige Produkte verkaufen und dann eher weniger Retention haben, also Wiederkaufsraten. Es gibt aber auch Business Models, wo die Retention zu einem guten Business Modell einfach dazugehört und im Idealfall immer und immer wieder gekauft wird. Egal welches Business Modell man hat, es gibt immer sehr viele unterschiedliche Kundengruppen oder auch Kohorten nennen die sich. Und was kriegsentscheidend ist, ist natürlich, sind deine Marketingaufwendungen auf die Menschen gerichtet, die immer und immer wieder kommen, weil du weißt, welche deiner Kundengruppen genau das erledigen oder für dich ermöglichen und dementsprechend auch über die Laufzeit zu richtig viel Profit führen? Oder kaufst du Neukunden ein, die nur einmal kommen und dann sind wir nach Abzug von Marketing, allen Variablen und fixen Kosten gerade so Break-Even oder machen nur leicht Gewinn? Da gibt es super viele verschiedene Prinzipien und Gedankenmodelle, die ich dir heute mal an die Hand geben würde und auch ein paar konkrete Tipps, wie du wahrscheinlich mit 2-3 kleinen Änderungen in der Art und Weise, wie du Marketing machst, sofort an mehr Profitabilität kommst. Das ist tatsächlich auch eine unserer Lieblingsmaßnahmen bei Ecosa, wenn große Brands zu uns kommen. Wir hatten wirklich schon Brands, die sind mit 7,5 Millionen jetzt vor 4 Monaten sind die reingekommen. Wir haben die Akquisition gefixt im Sinne von, wen kaufen wir ein, wo kaufen wir die ein und so weiter und so fort. Und dann sind die mit denselben Marketingaufwendungen zu 100.000 Euro mehr Gewinn jeden Monat gekommen. Also es sind lauter solche Geschichten, wo man sagt, man muss meistens gar nicht mehr von dem tun, was schon funktioniert, sondern einfach runterkonsolidieren auf ein paar wichtige Sachen. Und wer hier schon öfter zuhört und auch ein bisschen die Philosophie kennt, die wir hier bei Ecosa teilen und leben, seit über 11 Jahren inzwischen und den 280 Brands, die es jetzt inzwischen sind, der weiß ziemlich genau, dass wir einen sehr großen Wert auf Kohortenbildung legen, einen sehr großen Wert auf die richtigen Botschaften legen, einen sehr großen Wert darauf legen, dass wir in den richtigen Marketingkanälen die richtigen Menschen erreichen. Und heute habe ich aus unserem Prinzipienkatalog mal eine weitere Sache mit dabei, über die sehr selten gesprochen wird, aber die ja wieder etwas damit zu tun hat, welche Marketingmaßnahmen du priorisierst und wie und welche Menschen du damit ansprichst. Und das ist der große Unterschied zwischen kurzfristigen Sales-Aktionen, also Direktmarketing, das sind die ganzen Themen, wo wir sagen, hier sind 20% auf die ganze Seite, kauf jetzt, nur noch bis zum. Diese ganzen Aktionen, die ganz oft von Agenturen gefahren werden in den ersten 1-2 Monaten, damit man eine schöne Case Study bekommt und sagen kann, hey, wir haben den Account von 30.000 Euro Adspend auf 100.000 Euro Adspend hochgefahren im Monat und dann flacht der Umsatz wieder ab, versus Maßnahmen, die zum Beispiel im Branding oder auch im Brand-Performance-Marketing nicht nur praktisch kurzfristig den Sale bringen, sondern auch langfristig deine Marke aufbauen. Ich möchte an der Stelle nochmal verweisen an das Video, was ich vor, ich glaube, 2 Wochen war es. Das heißt, wir müssen sprechen. Da habe ich über das Prinzip gesprochen, dass man immer einen Short-Term-Sacrifice eingehen sollte für einen langfristigen Gain und dass viele im E-Commerce nicht bereit sind, diesen kurzfristigen Sacrifice einzugehen. Ist ja auch normal. Wir Menschen und gerade in der aktuellen Welt, wir brauchen immer die direkte Bestätigung, den direkten Erfolg. Am liebsten wären wir morgen schon reich. Am liebsten hätten wir morgen schon den Exit. Und ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen in sich hört, der weiß, hey, das ist jetzt nicht im Detail das, worum es geht. Es geht darum, dass wir etwas mit Substanz aufbauen. Und ich würde dir jetzt heute mal konkrete Beispiele geben, wie du auf Basis dieser Prinzipien dein Marketing-Setup optimieren kannst. Egal, ob das im Messaging ist, ob das in deiner Angebotsgestaltung ist oder im Marketingkanal, den du wählst. Du möchtest ja echten Unternehmenswert aufbauen. Ja, im E-Commerce wird erst dann richtig Geld verdient, wenn du eine Marke wirst und nicht, wenn du ein bisschen Facebook-Ads schalten kannst. Eine Markenbildung dauert lange. Also wenn wir an die Marken denken, die mit ihrem Markennamen zum Begriff geworden sind, also Lego, der Klemmbaustein, Tempo, das Taschentuch, das sind Marken, die existieren seit Jahrzehnten, bis dass das so eingebrannt wurde in den Köpfen der Menschen. Wie du das beschleunigen kannst, diesen Prozess, sodass du nicht nur sehr viel Umsatz machst, sondern auch auf deine Marke einzahlst, das ist der heilige Gral, wie du letztlich richtig fundamental an deiner Brand arbeitest und gleichzeitig wächst. Vielleicht nicht so schnell, wenn wir 20% auf alles geben, aber am Ende des Tages willst du jetzt die Kunden gewinnen, die deine Marke feiern, die sich eventuell auch ein bisschen auseinandergesetzt haben mit deiner Marke, statt aus Angst, was zu verpassen, jetzt sofort gekauft haben, um sie langfristig an deine Brand zu binden. Das werden wir jetzt mal besprechen, denn in der Akquisition der richtigen Neukunden beginnen die besten Wiederkaufsraten. Ja, wer hätte es gedacht? Es sind nicht nur die Flows, es sind nicht nur die Community und deine Follower, die bestimmen, wie viel Bestandskundengeschäft du hast. Das ist die Art des Kunden, den du akquirierst. Und dafür gibt es jetzt mal ein paar Beispiele. Generell übrigens auch der Profitabilitätskiller Nummer 1 ist genau das nicht zu berücksichtigen. Also es ist nicht Insolvenzen, die jetzt gerade tatsächlich passieren. Seit letztem Jahr, auch diesem Jahr, ne, wir haben sehr, sehr, sehr viel gesehen und gehört auf LinkedIn und sonst wo. Das passiert, weil sich nicht an die Prinzipien gehalten wird. Weil die Leute sich eher mit Tracking und Controlling auseinandersetzen im Sinne der Attribution. Welches Attributionstool verwende ich jetzt? In vielerlei Hinsicht auch mit Agenturen zusammenarbeiten, statt das einmal selbst zu machen und selbst zu verstehen im ersten Moment. Ja, sie entwickeln einfach keine echten Fans um ihre Marke herum. Mit Skinbro, also unserer eigenen Marke, da haben wir jetzt auch also schon einen fünfstelligen Betrag an Kunden eingekauft. Das sind alles Männer, da sind 10% dieser Menschen bei uns in einer Facebook-Gruppe drin. Ja, und mit denen unterhalten wir uns und mit denen machen wir Produktentwicklung und die fragen wir und die sind Teil dieser Journey. Das ist eine ganz andere Beschaffenheit an Kunde. Deswegen haben wir auch so eine gute Retention auf dem Case und entwickeln uns langsam, aber sicher auch in eine Richtung, wo wir sagen, man kennt die Marke schon, weil wir auch in den Werbeanzeigen nicht nur auf den direkten Sale trimmen, sondern wirklich sagen, hey, ist okay, wenn es einen gewissen Consideration Cycle gibt. Ja, in unserer Post-Purchase-Survey sagen 53% der Leute, dass sie uns länger als einen Monat schon kennen, bevor sie gekauft haben. Würden einige sagen, boah, das ist total schlimm, wie kann das sein? Wir sagen, das ist total okay, weil die dann kaufen, haben sich total viel mit uns auseinandergesetzt. Die wissen, dass das Produkt wirklich die Lösung ihrer Probleme ist. Sie kaufen und bleiben dann aber danach auch. So, jetzt ist natürlich nicht außer Acht zu geben, dass es auch sinnvoll ist, Kunden schneller einzukaufen, Angebote zu platzieren, zu gewissen Zeiten zu sagen, ich bringe jetzt diesen Schwamm an Leuten, die in dem Consideration Cycle hängen, aus, ja, durch systematisches Forecasting und systematische Angebote, die in den jeweiligen Kanälen platziert werden. Aber das Fundament schafft immer die langfristige Perspektive. Das ist saurelevant. Die richtige Kundenwahl ist übrigens nicht nur im E-Commerce wichtig, sondern auch für uns hier bei Ecosa. Also ich hatte es, glaube ich, schon mal gesagt, wir lehnen ja bei uns 85% aller Brands ab. Es sind zwischen 80-85% ungefähr. Und wir legen sau viel Wert drauf. Nicht mal nur, dass wir wissen, okay, die Person wird jetzt garantiert von dem Umsatzlevel auf das gehen, sondern auch kulturell. Passt die Person bei uns in die Community rein? Hat die wirklich das Problem, was wir lösen können? Das sind viele, viele Komponenten, die klären wir immer erstmal ab. Stimmt die Margenstruktur? Stimmt die Unit Economics? Ist das Businessmodell überhaupt möglich, auf ein D2C E-Commerce Businessmodell umzumodellieren, falls es noch nicht existiert in dem Ausmaß? Das sind lauter so sehr kriegsentscheidende Fragen. Ne? Und wenn die erledigt sind und wir nur den Kunden aufnehmen, dann wissen wir, dass wir unsere Retention Rate beibehalten. Wir haben letztens erst bemessen, unsere Net Promoter Score, also wie unsere Kundenzufriedenheit ist. Sie ist 72. Also tatsächlich geben über 75% all unserer Kunden geben an, dass sie entweder 10 super zufrieden sind oder 9 extrem zufrieden. Das sind die Promoters, also das ist der Anteil an Leuten, die sozusagen mega eskalieren über unser Produkt. Und dann gibt es nochmal, ist alles übrigens sehr transparent auf unserer Website gezeigt, nochmal, ich glaube, 15% der Leute, die haben 8 angegeben und ein paar weniger, also nur 2,5-3% irgendwas zwischen 7 bis 6, 5 teilweise. Also wir haben, glaube ich, 1% aller Kunden oder 0,5% aller Kunden, die gesagt haben, haben nicht wirklich eine sehr gute Erfahrung mit uns sammeln dürfen. So, und das ist nur, weil wir die richtigen Kunden aufnehmen. Die Retention Rate bei uns, also die Anzahl an Leuten, die langfristig bleiben und die ganze Zeit immer und immer wieder kaufen. Ja, wir haben ja nur einen sehr überschaubaren Produktkatalog bei uns, der übrigens auch komplett auf der Seite jetzt transparent gezeigt ist. Das liegt daran, weil wir die richtigen Kunden aufnehmen, wo wir wirklich mit einer statistischen sehr hohen Wahrscheinlichkeit sagen können, hey, it's gonna work. Und ich kann dir empfehlen, da auch mal einen sehr starken Fokus drauf zu legen. Also den Short-Term Sacrifice für einen Long-Term Gain einzugeben. Wir machen einen kurzen Schwenk jetzt erstmal zum Tracking. Wie kannst du das bemessen? Grundlegend, viele sagen ja immer, wir brauchen einen hohen ROAS. Es braucht einen hohen ROAS, einen niedrigen CAC. Wir hier bei Ecosa fragen uns, wenn du ein bisschen mehr am Tracking und Controlling auch mit aufgepasst hast, eher, wie können wir uns den höchsten CAC leisten? Ja, also wie können wir einen sehr niedrigen ROAS haben, trotzdem mehr Gewinn machen? Das ist so die Philosophie. Warum sage ich das? Nun, weil wenn wir das Controlling genau auf der Basis aufbauen, und eher auf Volumen des einen Case durchrechnen, eine Kohorte, also wirklich viel abverkaufen, viel Bestandskundengeschäft daraus resultiert und wir das sauber forecasten und controllen, dann haben wir die Möglichkeit, viel bessere Kunden zu gewinnen. Denn längere Consideration Cycles bedeuten auch mehr Kontaktpunkte, die du in deinem Marketing brauchst, bis die Person in deinem Checkout landet. Wenn sie dann aber im Checkout gelandet ist, wird sie dir treu bleiben. Das heißt, auch wir bei uns, wir wissen, es gibt sehr viele Kontaktpunkte. Wenn du jetzt zum Beispiel hier gerade zuhörst und dir überlegst, hey, sollst du dich mal bei Ecosa melden? Dann sind diese Videos hier gemacht für Transparenz, dass du dich informieren kannst, dass du merkst, hey, wir sind gar nicht so verkehrt in dem, was wir machen. Da gibt es einen Track Record, da gibt es Testimonials auf unserem YouTube-Kanal, da gibt es Wissen und echten Mehrwert. Ich glaube, es gibt wenige im Markt, die bei uns so viel Content rausgeben for free. Ja? Also das, was wir bei uns auf der Website haben, auf der Ressourcenseite zum Beispiel und unsere Prozessseite, das sind Informationen, da nehmen andere Tausende von Euros dafür. So, weil wir auch wissen, es ist okay, die Geheimnisse rauszugeben. Ja, es ist okay, die Kampagnenstrukturen rauszugeben und die Idee und die Prozesse und alles, was dazugehört, weil bringt dir eh nichts, außer das Wissen, weil erst wenn du mit uns zusammenarbeiten würdest, würdest du es richtig fokussiert auch implementiert bekommen. So, und deswegen give away the secrets, share the implementation. Ich glaube hier, Alex Hormozi sagt es auch immer. Das ist jetzt das, wie wir das erstmal leben und weswegen wir sagen, hey, ein hoher CAC ist gut, weil dann können wir uns viele Kontaktpunkte leisten, damit die Qualität der Kunden, die wir einkaufen, besser sein wird. Konträr zu dem, was alle anderen sagen, oder nicht? Das ist jetzt genau etwas, wo ich sage, hey, auch wir hier bei Ecosa, wir haben nicht die niedrigsten CACs, aber ist okay. Ja, ist profitabel auf die erste Rate der Zusammenarbeit meistens. Wir sind bootstrapped, ja, wir machen jetzt mehrere Millionen Euro Umsatz im Jahr. Ich habe noch nie Kapital aufgenommen und genau so machen wir das in den E-Commerce-Brands auch. Wir gehen hin und versuchen erstmal das grundlegende Businessmodell zu fixen. Was kannst du machen, um jetzt konkret diese Kunden in deinem Marketing zu gewinnen? Du weißt jetzt ungefähr, wie du es tracken kannst und warum hohe CACs und niedriger ROAS nicht verkehrt sind. Du weißt grundlegend, warum es sinnvoll ist, die richtigen Kunden einzukaufen. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Schritt Nummer 1, dreimal darfst du raten, Kundenverständnis. Nimm den Hörer an die Hand und frag die Leute mal. Ich kann mal gerade hier parallel das Skript aufmachen, was ich aus unserem Kundenbereich immer Customer Support noch Mitarbeiter mitgebe. Und da sind wir dann hingegangen und haben gesagt, hey, total spannend. In der Beauty dauert es ja in der Regel etwas länger, bis man sich für ein Produkt entscheidet. Weißt du noch, warum du dich genau für uns entschieden hast? Was hast du dir in deiner Recherche noch alles angeschaut? Gab es konkrete Fragen, die du dir noch beantworten wolltest, bevor du dich für Skimbrow entschieden hast? Warum war dir das wichtig? Das sind lauter solche Themen, da kommt man erstmal so tief ins Herz und in die Unsicherheiten und in die Fragen, die eure Kunden haben, bevor sie sich für euch entscheiden. Diese Fragen wiederum in die Ads aufzunehmen, in die Landingpages, in die Google-Search-Ergebnisse, wenn man Skinbro-Erfahrungen eingibt, in deine PR-Arbeit, in YouTube-Videos, in deine E-Mail-Flows, Vorkauf. Das sind genau die Maßnahmen, die wichtig sind, damit du dir die richtigen Kunden ranzüchtest. So, und das versteht kaum jemand, wie man es systematisiert und prozessualisiert. In unseren großen Brands, da habe ich die krassesten CEOs dazu verdonnert, ja, die haben auch 50, 60 Mio, zu telefonieren mit ihren Kunden. Und das wieder in das Marketing-Team zurückzuchanneln. So, und dann haben wir die Acquisition geschiftet, die Kommunikationsstrategien, den Ads angepasst, die Angebote angepasst, den ganzen Account konsolidiert und plötzlich funktioniert der Account enorm viel besser und du kommst auch in Bereiche von Märkte rein, wo du vielleicht ein bisschen mehr zahlst für den Neukunden, aber wenn du es durchhältst nach 3, 4, 5, 6 Monaten, unfassbare Gewinne einfährst. Und es geht trotzdem mit Gewinnen auf Neukunden auch schon. Ja, das heißt nicht, dass wegen dem Sales Cycle jetzt alles super unprofitabel wird. Aber ich kann dir nur sagen, wenn du Kunden einkaufst und zu einer Agentur gehst und die haut da erstmal, keine Ahnung, einen 20% Sitewide Discount über deine Seite. Ja, jetzt lass uns mal die Aktion testen, dann machen wir dies, dann machen wir das. Sei einfach vorsichtig. Ja, das sind Maßnahmen, die passieren meistens, damit man kurzfristig einen Sprint hinlegt, dann kommt der Umsatzrekord und dann fällt dir das Ganze ein paar Monate später auf die Füße. Die besten Kunden, also ich sage auch immer sophisticated buyers, die konsumieren gerne Informationen, ja, die konsumieren gerne Content. Wenn du hier jetzt gerade dieses Video anguckst, dann konsumierst du auch unseren Content und wahrscheinlich nicht wenig, weil wir wissen, dass das wichtig ist. Und das ist auch gut. Ne? Es ist mega, dass du den Content anschaust. Schau dir mehr Content an, weil dann merkst du langsam aber sicher, hey, die Jungs und Mädels von Ikosa, die sind fucking krass. Da bin ich auch sehr stolz drauf und das gebe ich gerne raus und gebe dir diese Informationen und die Perspektive und den fehlenden Kontext dazu eventuell, damit du die richtigen Entscheidungen triffst. Das ist jetzt erstmal so mein Take für heute. Grundlegend auch, by the way, ich glaube, das ist auch nochmal spannend, allein Meta innerhalb von einem Werbekonto. Wenn wir jetzt sagen, Meta, willst du das jetzt mal umsetzen? Meta hat ein Attributionsfenster per Default von einem Tag. Ja, also da wird nur attribuiert, was innerhalb von einem Ein-Tages-Fenster eigentlich passiert. Und der Rest, also wenn man sich größere Attributionsfenster anschaut, ist meistens modelliert. Kleine Denkaufgabe, nur weil der ROAS in deinem Werbekonto niedrig ist, heißt es nicht, dass du nicht extrem gut in der Akquisition eigentlich schon dastehst. Wenn dein CAC sehr niedrig ist und noch Luft nach oben hat und du siehst es aber außerhalb des Werbekontos nicht, kann es sein, dass du unfassbar skalieren könntest und dir fehlt einfach nur noch ein bisschen A, die Perspektive und das richtige Controlling-Setup. Das ist ein Riesenthema. Sehe ich ganz oft. Große Brands geonboardet, 8er Gesamtmarketing-Effizienz auf Neukunden, die könnten unfassbar durchscalen. Controlling-Setup aufgebaut, bam, gefixt. Dann noch ein bisschen die Acquisition der Neukunden einmal sauber aufbauen, dass die Art der Kunden stimmt, die man gewinnt. Jetzt nicht irgendwelche Rabatte und hier und da irgendwelche Frontend cold-friendly offers, you name it. Das ist alles gut und wichtig, aber meistens nicht der Short-Term-Sacrifice, der langfristig aus deiner Brand wirklich eine Brand werden lässt. Wenn du ein bisschen Ruhe reinbringst, ein bisschen Gelassenheit, weißt, hey, es wird geil, ja? Bau dir einen sauberen Forecast. Planung ist das halbe Leben. Geilen Forecast mal auf 12, 24 Monate bauen. Siehst, wann welcher Gewinn kommt, wann welche Bestandskunden. Wann kannst du dir wie den ROAS leisten? Welche Aktion historisch springt was? Plant es mal richtig sauber durch. Dann wirst du merken, dass jede einzelne Person in deinem Marketingteam oder auch du selbst auf einmal eine ganz andere Perspektive drauf hat. Welche Kunden man einkauft und wie man das bemisst. Und diese zwei Sachen sind zusammenfassend eigentlich die Antwort, hoffe ich, auf die Frage, ob du die falschen Kunden einkaufst. Meld dich gerne oder schreib mal in die Kommentare, falls du sagst, dir hat das geholfen. Würdest du uns einen riesengroßen Gefallen tun, wenn du einen Daumen nach oben da lässt, egal ob Podcast oder YouTube, egal wo du gerade hörst. Oder schick das einfach mal jemandem, dem das helfen würde. Und dann freue ich mich schon, dich im nächsten Video wieder zu sehen. Dein Nico von Ikosa.